Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Vor einigen Jahren habe ich mich entschlossen, etwas mehr für meine Fitness zu tun. Ich bin da meistens mit dem Fahrrad im Essener Süden unterwegs. Da gibt es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Also entweder ich fahre mit dem Zug dahin und dann dort mit dem Fahrrad weiter, oder ich fahre von meinem Wohnort aus direkt mit dem Fahrrad. Das ist ganz gut möglich. Es gibt ein paar Schleichwege und außerdem hat die Stadt Essen ehemalige Strecken des Güterbahnverkehrs umbauen lassen zu Geh- bzw. Radwegen. Diese Wege sind auch überwiegend alle im Grün gelegen schon. Und einer dieser Wege führt an der Essener Grugerhalle vorbei. Als ich mich eines Tages wieder von zu Hause aus auf den Weg gemacht hatte, konnte ich plötzlich, so ungefähr 200 Meter vor der Grugerhalle sehen, dass der Weg offensichtlich von dort aus gesperrt ist. Und in der Tat, als ich näher heranfuhr, sah ich, dass es jedenfalls nicht direkt weiterging. Ich musste außen herumfahren. Neugierig habe ich dann immer wieder zu dem Weg geschaut, um vielleicht den Grund der Sperrung erfahren zu können. Ich vermutete, dass dort möglicherweise eine Baustelle wäre, doch daran lag es nicht. Als ich weiterfuhr, entdeckte ich dort schließlich immer mehr Jugendliche, die so eine Art Camp errichtet hatten. Etwa 50, 60, alles Mädchen, so im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Was das wohl sollte? Bis mir dann schließlich klar wurde, warum diese Mädels dort waren und die Stadt diesen Bereich abgesperrt hatte. Am Wochenende würde die Teenie-Band Tokyo Hotel in der naheliegenden Grugerhalle ein Konzert geben. Die Mädels waren schon am Mittwoch aus ganz Deutschland angereist, damit sie am Samstag in der ersten oder zweiten Reihe stehen könnten und ihren Idolen ganz nahe sind. Und weil sie bis dahin irgendwo bleiben mussten, hat die Stadt Essen ihnen einen Teil meines Radweges zur Verfügung gestellt. Trotz Schulpflicht hatten sich also schon Tage vorher diese Mädels auf dem Wege gemacht für dieses Ereignis. Das Konzert selber war dann auch ausverkauft. Solche Massenveranstaltungen erleben wir heutzutage häufig, wo die Menge zusammenströmt. Oft sogar, um nur eine einzelne Person zu sehen. Und so war es auch in den Tagen, als Jesus auf der Erde in Israel lebte. Wo Jesus auftrat, strömte die Menge zusammen. Und deshalb möchte ich jetzt mit euch einen dieser Berichte aus dem Markus-Evangelium betrachten. Ich lese dazu das Markus-Evangelium Kapitel 5, die Verse 21 bis 43. Die Heilung einer blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt. Und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Als er noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und er griff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich zugleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Was für eine Geschichte. Als Überschrift für die Predigt habe ich gewählt, ein einzigartiger Tag. Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht gefragt haben, was das denn für ein Blatt ist, das ich hier in der Hand gehalten habe. Nun, wenn ich eine Bibel längere Zeit benutze, kann es schon mal vorkommen, dass sich das, also einzelne Blätter daraus lösen. So auch in diesem Fall. Meine Überzeugung ist jedoch, dass 3 Seiten dieser Größenordnung völlig ausreichen würden, um bei den Menschen christlichen Glauben zu wecken, beziehungsweise die Einzigartigkeit Jesu gegenüber allen anderen aufzuzeigen. Ein paar kurze Worte zur Schöpfung vielleicht. Jesu Geburt, sein Wirken und natürlich die Kreuzigung und Auferstehung würden meiner Meinung nach absolut genügen, um allen Menschen zu zeigen, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, einzigartig ist und dass es zu ihm keine Alternative gibt. Dieser Bericht aus dem Markus-Evangelium sollte in den 3 Seiten dann auch enthalten sein. Wer den Text genauer betrachtet, wird feststellen, dass dies eine absolute Hammergeschichte ist, die uns der Markus berichtet. Ich kann jedem nur beglückwünschen, der heute Morgen gekommen ist und Zeuge dieses Ereignisses wird. Jeder sollte mit voller Aufmerksamkeit dabei sein, denn diese Geschichte ist einmalig. Wir wollen uns nun diesen Bericht einmal näher anschauen und ich komme zu meinem ersten Punkt. Jesus kümmert sich um den Einzelnen. Als Jesus mit seinen Jüngern im Boot wieder über den See hinübergefahren war, wartete dort bereits eine große Volksmenge auf ihn. Und zwar war das am Westufer des Sees Genezareth. Jesus war wahrscheinlich noch gar nicht ganz ausgestiegen, da kommt auch schon ein Mann mit Namen Jairus auf Jesus zu und fällt ihm zu Füßen. Der Jairus war einer der Vorsteher der Synagoge, ein Mann der Oberschicht. Vermutlich hatte er sich vorher erkundigt, spekuliert, wo Jesus als nächstes erscheinen könnte und hat sich dann entsprechend einen günstigen Platz gesichert. Ein verzweifelter Mann, denn seine 12-jährige Tochter liegt im Sterben. Offensichtlich ist Jesus seine letzte Hoffnung. Alles andere war für ihn jetzt nebensächlich geworden. Er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn sehr, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Jesus weist ihn nicht ab und die Jünger auch nicht, obwohl doch die ganze Volksmenge auf Jesus gewartet hat. Und er ging hin mit ihm, wie es berichtet wird in den Versen 22 bis 24a. Und dann geht es weiter, 24b, und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Die Leute waren jetzt natürlich gespannt. Sie wollten sehen, ob und wie Jesus dem Jairus helfen kann. Aber in dieser Menge befindet sich noch jemand, der unbedingt zu Jesus hindurchkommen will. Eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hat. Aber sie stand jedoch wohl wesentlich ungünstiger als der Jairus und musste sich jetzt irgendwie durch die drängende Menge Richtung Jesus durchkämpfen. Sie hat mehr gehört als gesehen. Die Frau litt seit 12 Jahren an chronischen Blutungen. Ein Ausleger schreibt, dass es eine hämorrhoidenähnliche Krankheit war. Sie ist bei vielen Ärzten gewesen, hatte all ihr Erspartes dafür aufgewandt, aber es hatte ihr nichts geholfen. Im Gegenteil, es ist nur noch schlimmer geworden. Verse 25 und 26 berichten. Gott sei Dank bin ich noch nie in einer solchen Situation gewesen, dass eine chronische Krankheit mich in meinem alltäglichen Leben so beeinflusst wie das Leben dieser Frau. Ich finde, dass wir in Deutschland über sehr gute Medizin verfügen. So kann ich mich also nicht wirklich in die Lage dieser Frau hineinversetzen. Möglicherweise sitzt jemand unter uns, der das eher kann. Jemand, der das kennt, immer wieder durch Krankheit beeinträchtigt zu sein und im Grunde keine Aussicht auf medizinische Besserung oder Heilung zu haben. Was muss das manchmal für eine Verzweiflung, Hoffnung Hilflosigkeit sein. Doch mehr oder weniger können wir die Frau hier verstehen, ihre aussichtslose Lage. Und ich denke, auch die Situation des Jairus ist für uns nachvollziehbar. Absolute Verzweiflung, am Boden zerstört. Beide sind mit dem Ziel zum See gekommen, auf Jesus zu warten, ihn um Hilfe zu bitten. Doch irgendwie werde ich den Gedanken nicht ganz los, besonders bei der Frau, dass beide zu Jesus kommen, weil er eine weitere Option darstellt. So vieles hat nicht geholfen, da kommt es auf einen weiteren Versuch auch nicht mehr. Und überhaupt, warum sollte Jesus die beiden eigentlich erhören? Ist es denn so, dass die Menschen ständig nach Gott und seinem Willen fragen? So dass Gott den Menschen doch jetzt auch mal was Gutes tun könnte? Nein, so ist es nicht. Müsste nicht Jesus vielmehr von den beiden und auch von uns verlangen, erst einmal in rechter Weise zu ihm umzukehren? Was hat der Mensch denn vorzubringen? Weshalb sollte Jesus den beiden ihren Bitten oder Erwartungen entsprechen, ohne Gegenleistung? Das ist doch völlig untypisch. Alles hat seinen Preis. Selbst Tokio Hotel verlangt Eintrittspreise. Wenn wir Menschen wenigstens wie die Jünger Jesus nachfolgen würden, dann könnte ich das ja noch verstehen. Aber so? Die Antwort finden wir unter anderem in Matthäus 11, die Verse 28 bis 29. Dort heißt es, da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist voller Liebe und Mitgefühl. Er ist anders als alle anderen. Deshalb dürfen auch wir zu Jesus kommen. Warum kommst du eigentlich zu Jesus? Was erwartest du von ihm? Willst du nur etwas von ihm oder ihn ganz und zwar ganz allein? Jesus lädt alle ein, die es hören. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Du darfst zu Jesus kommen mit deiner Mühe und deinen Lasten. Mit deiner Schuld, mit deinem Versagen, mit deiner Einsamkeit, mit deiner Verzweiflung, mit deinen schlaflosen Nächten, mit deiner Krankheit. Jesus wird dir helfen. Er wird dich erquicken. Du wirst Ruhe finden für deine Seele. Jesus nimmt sich der Not des Jairus und der Frau an. Wobei die Frau mit dem Blutfluss ja gar nicht bittend an ihn herantritt. Sie dachte sich, wenn sie nur seine Kleider berühren könnte, wenn sie irgendwie in dieser großen Menge, in diesem Gedränge an ihn herankäme, so würde sie gesund. Vers 28. Jesus schickte den Jairus nicht weg. Er lachte nicht über ihn, als er sich vor seine Füße wirft. Der Jairus hatte nur noch einen Gedanken, ich muss zu Jesus und ihn für meine Tochter bitten. Er warf sich vor allen Leuten direkt zu Jesu Füßen nieder. Er überlegte nicht, welch eine Blamage dies in den Augen der anderen für ihn als Synagogenvorsteher sein könnte. Und Jesus machte sich mit dem Jairus auf den Weg zu dessen Haus. Damit wird Jesus sicherlich schon beruhigend und tröstend auf den Jairus eingewirkt haben. Indem Jesus signalisiert, dass er mitgeht, hat er beim Jairus neue Hoffnung geweckt. Jetzt kann doch noch alles gut werden. Und während sie sich eben gemeinsam mit den Jüngern auf dem Weg zum Haus des Jairus begaben, mühsam durch die Menge hindurch, versuchte auf der anderen Seite die Frau mit dem Blutfluss bis zu Jesus vorzudringen. Das ganze Gedränge und die vielen körperlich überlegenen Männer konnten sie von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Als sie Jesu Kleider oder sein Gewand dann schließlich endlich erreichen konnte, berühren konnte, spürte sie an ihrem Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Augenblicklich. Unfassbar. Der Hauptaspekt der ganzen Geschichte scheint mir auf dem Glauben der beiden zu liegen. So in Vers 34 und Vers 36. Dein Glaube hat dich gesund gemacht? Oder fürchte dich nicht, glaube nur. Nicht ein Glaube als Qualitätsmerkmal aus eigener Leistung heraus, sondern ein Glaube von Gott gewirkt, der von Jesus alles erwartet. Ein Glaube, der konsequent auf Jesus ausgerichtet ist, der sich von schwierigen Umständen nicht beeindrucken lässt, so wie die beiden aus unserer Geschichte. Ihr Glaube hängt vertrauensvoll an Jesus. Davon hängt ihr Leben ab. Ja, sie schmeißen sich förmlich auf ihn. Nur Jesus alleine kann es richten. Solch einen Glauben wünsche ich jedem von uns. Im Hebräerbrief heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Jesus möchte unseren Glauben stärken, neu auf ihn hin ausrichten. Wir dürfen vom Jairus und der blutflüssigen Frau lernen. Glaube, der sich nicht beirren lässt. Damit will ich nicht gesagt haben, dass jeder, der krank ist und zu Jesus betet, automatisch gesund wird. Und doch dürfen wir uns heute genauso vertrauensvoll an ihn wenden. Jakobus verweist darüber hinaus in seinem Brief auf das Gebet der Ältesten und darauf, dass das Gebet des Glaubens den Kranken helfen wird. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Jesus kümmert sich um den Einzelnen. In unserer Geschichte um den Jairus, seine Angehörigen und um die Frau mit dem Blutfluss. Er zeigt, dass jeder zu ihm kommen darf. Jesus möchte, dass wir uns vertrauensvoll zu ihm hinwenden. Er trägt unsere Last und stärkt unseren Glauben. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt meiner Predigt lautet, Jesus handelt sichtbar. Jesus war also wieder mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees zurückgekehrt. Dort erwartete ihn die unruhige Volksmenge. Sie waren nicht gekommen, um die Jünger zu sehen oder mit welchem Boot sie ankamen, sondern sie warteten auf Jesus. Jesus ist damals an unterschiedlichen Orten aufgetreten, ohne Terminankündigung. Da wurden keine Straßen gesperrt und es gab auch keine Bodyguards, die Menge auf Distanz hielt. Allerdings gab Jesus auch nie eine Autogrammstunde. Er ist nicht als Star aufgetreten. Jesus war ein Mann des Volkes. Und sehr viel von dem, was Jesus getan hat, spielte sich in aller Öffentlichkeit ab. Oftmals vor vielen tausend Menschen. Jesus wirkte nicht an geheimen Orten, sondern sichtbar. Für alle. So wird es uns in den Evangelien berichtet. Also bekam die Volksmenge in unserer Geschichte sichtbar mit, wie Jesus an den beiden gehandelt hat. Allerdings jedoch eingeschränkt. Denn dass Jesus die Frau von ihrem Blutfluss geheilt hatte, hätte die Menge gar nicht mitbekommen, wenn Jesus die Frau nicht selber angesprochen hätte. Noch nicht mal die Jünger bekamen ja was davon mit. Die einzige, die es zunächst bemerkte, war die Frau selbst. Ich lese nochmal ab Vers 27 bis Vers 31 jetzt. Als die von Jesus hörte, also die Frau mit dem Blutfluss, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren könnte, so würde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass sich die Menge umdrängt und fragst, wer hat mich berührt? Jesus schaut sich in der Menge um. Die Aussage der Jünger ist typisch menschlich. So nach dem Motto, überleg doch mal, wie voll es hier ist. Klar, dass dich jemand berührt. Nein, da war nichts. Doch Jesus weiß es natürlich besser, entgegen aller menschlichen Vernunft. Denn er konnte an sich selbst spüren, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, die für das Ende des Blutflusses bei der Frau gesorgt hatte. Da können wir nicht mitreden, davon verstehen wir nichts. Nun konnte die Frau nicht mehr unerkannt bleiben. Verse 32 und 33. Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Jetzt bekommen die Jünger mit, dass Jesus sich nicht geirrt hatte. Und die Menge merkt, dass etwas Außergewöhnliches, Einzigartiges passiert ist. Das Wunder wird nun bekannt, für andere sichtbar. Als die Frau mitbekam, dass Jesus etwas gemerkt haben musste und sich nach ihr umsah, rückte sie schließlich trotz großer Angst mit der Wahrheit heraus. Sie erzählte vor allem, dass sie Jesu Gewand berührt hatte, in der Hoffnung, von ihrer Plage erlöst zu werden, was dann auch sogleich geschah. Wieso hat die Frau sich aber gefürchtet und gezittert? Ich muss gleich vorweg sagen, ich weiß es nicht. Manchen Menschen fällt es ja schwer, sich zu Jesus zu bekennen. Ich glaube, es gibt auch einige, die Angst davor haben, in einer so großen Menge plötzlich im Mittelpunkt zu stehen. Viele erfahrene Künstler können etwas über Lampenfieber berichten. Auch viele Schüler möchten nur ungern eine Rede in der vollbesetzten Aula halten. Jetzt plötzlich konnte die Frau nicht mehr unerkannt in der Menge untertauchen. Meiner Meinung nach wird es jedoch auch sehr stark mit den Bestimmungen des Alten Testaments bei Unreinheit zusammenhängen. Ich lese dazu einmal 3. Mose 15, die Verse 25 bis 27 und den Vers 31. Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses, soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. In Vers 31. Und ihr sollt die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht sterben in ihrer Unreinheit, wenn sie meine Wohnung unrein machen, die mitten unter ihnen ist. Wenn eine Frau den Blutfluss hatte, auch außerhalb ihrer Monatsregel, dann galt sie weiterhin als unrein. Alles, worauf sie saß und lag, wurde unrein. Wer davon etwas anrührte, wurde unrein und musste seine Kleider waschen. Und außerdem mussten solche Frauen zusätzlich noch von den anderen abgesondert werden. Ich denke, dass dies alle Spuren im Leben solcher Frauen hinterlassen hatte. Sie lebten mit der Erfahrung, eine Außenseiterin zu sein, nicht wirklich dazuzugehören. Andere Menschen begegneten ihr mit Misstrauen, und sie sicherlich auch den anderen Menschen umgekehrt. Eigentlich hätte sie ja gar nicht hier sein dürfen. Was, wenn das nun herauskommt? Sie war eine Frau, die am Rande lebte, sodass sie 12 Jahre lang sehr stark seelisch und körperlich gelitten haben musste. Die breite Öffentlichkeit nahm sie kaum wahr. Das alles lässt den unbedingten Vorsatz der Frau, zu Jesus zu gelangen, noch mehr verstehen. Sie hatte dieses Leben satt. Und ausgerechnet jetzt wird sie mit der großen Volksmenge konfrontiert. Nun muss die Frau Farbe bekennen. Das war für sie völlig ungewohnt. Sie kannte das nicht. Doch warum fragt Jesus hier überhaupt so genau nach? Könnte er die Sache nicht auf sich beruhen lassen? Ich denke, Jesus wollte hier ganz bewusst, dass die Öffentlichkeit das Wunder mitbekam. Jesus nimmt nicht nur die Ausgegrenzten an, sondern er macht auch Unmögliches möglich. Er möchte der Frau Mut machen und anderen, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Gleichzeitig wurde aber auch Gott verherrlicht durch diese Tat. Von Jesus war eine wirksame Kraft ausgegangen, das bezeugte auch die Frau. Und zumindest alle Umstehenden, die das Gespräch mitverfolgten, bekamen sichtbar mit, welch ein Wunder durch Jesus an dieser Frau geschehen war. Und daraufhin sagte er im Vers 34, er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und auch beim Jairus bekommen die Menschen mit, dass Jesus sich mit ihm auf den Weg machte. Später konnten dann die 3 Jünger, das Mädchen und die Eltern des Mädchens bezeugen, was Jesus ihr getan hatte, wie er sichtbar gehandelt hatte. Die Volksmenge sah, dass Jesus zum Hause des Jairus unterwegs war. Oder auch vorher, wo Jesus noch auf der anderen Seite des Sees war, in der Gegend der Gerasener. Das wird am Anfang des 5. Kapitels berichtet. Auch hier bekamen Menschen sichtbar mit, wie Jesus bei einem Menschen unreine Geister austrieb. Denn Jesus ließ die Geister in die Schweine fahren. Daraufhin stürmten etwa 2000 Schweine den Abhang hinunter in den See und ersoffen. Als die Schweinehirten das sahen, flohen sie und verkündeten es in der Stadt. Die Leute kamen und sahen. Schließlich baten sie Jesus, er möge doch bitte aus ihrem Gebiet fortgehen. Was für Geschichten. Wie einzigartig doch Jesus ist. Nichts und niemand ist ihm gleich. Ich war von diesen Berichten so fasziniert, dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen oder wo ich aufhören sollte. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden, heißt es in Jesaja. Vielleicht denkt jemand von euch bei sich, ja, wenn Jesus jetzt hier wäre. Aber Jesus ist hier. Zwar nicht sichtbar, jedoch unsichtbar. Und so wie Jesus damals sichtbar in der Öffentlichkeit an den Menschen gehandelt hat, so verändert er auch heute Menschen sichtbar für andere. Obwohl er selbst unsichtbar bleibt. Jesus handelt an den Gläubigen, dass andere etwas davon mitbekommen. Ich denke da zum Beispiel an Wolfgang Dück. Vielleicht hat jemand von euch mal den Vortrag gehört oder das Buch gelesen, Vom Knast zur Kanzel. Dieser Wolfgang Dück saß über 11 Jahre in verschiedenen Gefängnissen und Zuchthäusern ein, wegen unterschiedlicher Delikte. Die Sozialprognose für ihn war eher schlecht. Nach seiner letzten Entlassung zog er in ein Heilsarmeeheim in Hamburg ein. Dort kam er dann mit dem Evangelium in Berührung und wurde schließlich ein gläubiger Christ. Nur kurze Zeit später wurde er unter anderem dadurch bekannt, dass er am Wochenende abends in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs als Evangelist predigte. Ein ehemaliger Strafgefangener, der zufällig einen seiner Vorträge hörte, sagte danach zu ihm, ich habe das ja gar nicht fassen können, das ist doch der Wolfgang Dück. Also entweder der dreht jetzt durch oder er hat ein neues Geschäft entdeckt. So abwegig erschien ihm das. Des Weiteren denke ich an Dietrich Bonhoeffer, der in unterschiedlichen Gefängniszellen saß. Es wird oft darüber berichtet, welche Ruhe er trotz seiner Lage ausgestrahlt hatte. Er, der eigentlich des Trostes bedurft hätte, tröstete oft andere. Sogar Gefängniswärter kamen zu ihm, um mit ihm zu sprechen. Manche forderten ihn sogar auf, für sie zu beten. Christus verändert seine Leute auch in der Gegenwart sichtbar. Sichtbar für die Umstehenden. Dietrich Bonhoeffer wirkte trotz der dramatischen Situation und des zu befürchteten naheliegenden Todes gefasst. Er schien einen Halt gefunden zu haben, den die Ungläubigen nicht kannten und auch heute nicht kennen. Jesus gab ihm die Kraft dazu und stärkte gewiss auch seinen Glauben an ihn. Dietrich Bonhoeffer lebte aus einer berechtigten Hoffnung heraus. Oder, vielleicht hat jemand unter uns schon einmal die Geschichte von Helmut Hosch gehört. Es ist der 2. Februar 1990. Die Bahnhofsuhr zeigt 16.42 Uhr. Der gläubige Christ, Lokführer Helmut Hosch, 24 Jahre alt, schaut am Rüsselsheimer Bahnhof kurz aus dem Seitenfenster, ob alle Türen geschlossen sind und beschleunigt den S-Bahn-Zug. Wie jeden Tag hat er auch heute vor Arbeitsbeginn zu Gott gebetet. Also auch, dass Gott ihn bewahren möchte und den Tag segnet. Zur gleichen Zeit kommt ein ebenfalls mit rund 500 Personen vollbesetzter S-Bahn-Zug aus Richtung Frankfurt. Deren Lokführer bremst bereits ab, um am Rüsselsheimer Bahnhof zu halten. Helmut Hosch merkt plötzlich, dass er ein rotes Signal überfahren hat. Seine S-Bahn wird ausgerechnet an diesem Tag aus betriebsbedingten Gründen über eine Weiche auf das Gegengleis geleitet und fährt nun frontal auf die andere S-Bahn zu. Die von Hosch noch eingeleitete Notbremsung kann das Unglück nicht mehr verhindern. Glas splittert, Metall verbiegt sich. Ein ohrenbetäubender Lärm. Die aus Frankfurt kommende S-Bahn bohrt sich unter den entgegenkommenden Triebwagen. Bilanz des Unglücks, 17 Todesopfer und 145 zum Teil schwer verletzte Fahrgäste. Auch Helmut Hosch ist schwer verletzt. Er leidet unter anderem einen Beckenbruch und kommt auf die Intensivstation des Rüsselsheimer Krankenhauses. Als ihm schließlich das Ausmaß des Unglückes bewusst wird, plagt er sich mit quälenden Fragen herum. Helmut Hosch denkt daran, sich das Leben zu nehmen. In einer Gerichtsverhandlung wird er schließlich zu 10 Monaten auf Bewährung wegen fahrlässiger Tötung und zu einer Geldstrafe von damals noch 2500 D-Mark verurteilt. Er lässt sich umschulen und arbeitet heute als Werkstattmeister bei der Bahn. Helmut Hosch und andere fragen sich, wie jemand mit dieser vermeintlichen Schuld überhaupt weiterleben kann. Wie kann man mit dieser Last klarkommen, die Verantwortung für dieses Unglück für die Opfer zu haben? Aus dieser ganzen Situation, auch der immer wiederkehrenden Fragen, holt ihn schließlich ein väterlicher Freund heraus. Er erklärt ihm anhand der Bibel, eigenartig: Seid dankbar in allen Dingen. Helmut Hosch lernte, Gott Danke zu sagen für seine Lebensführung mit ihm. Dadurch, dass er Danke sagen konnte, bekam er eine andere Sichtweise der ganzen Situation. Er lernte, dass Gott ihm in jeder Situation helfend zur Seite steht. Helmut Hosch konnte Vergebung annehmen und neu Vertrauen lernen in Jesus Christus. Sogar die Bild-Zeitung sprach von ihm als einem vorbildlichen Christen. So können wir sehen, wie Jesus auch in unserer Zeit sichtbar am Menschen handelt. Und Jesus handelt auch sichtbar an dir und mir. Vielleicht fällt dir das gar nicht großartig auf. Sicherlich, perfekt ist keiner von uns. Die Sünde macht sich oft genug in unserem Leben bemerkbar. Der Unglaube, die Lieblosigkeit, die fehlenden Gebetszeiten, das mangelnde Trachten nach der Wahrheit, unser Egoismus, die Rebellion gegen Gott und seine Wege, unsere Trägheit und. Aber trotzdem stellen Menschen an unserem Leben fest, dass wir sichtbar anders im Vergleich zu der großen Masse leben. Das fällt schon auf. Und das muss auch so sein. Denn Jesus möchte unser Leben durch den Heiligen Geist verändern, umwandeln. Die Früchte des Geistes werden irgendwann immer deutlicher sichtbar. Ach, darüber könnte ich noch lange reden, aber ich muss langsam zum Schluss kommen. Doch der hat es allerdings in sich. Wir haben im zweiten Predigtpunkt festgestellt, dass Jesus sichtbar am Menschen handelt. Damals zum Beispiel an der Frau mit dem Blutfluss, die aus der Volksmenge kam, oder am Jairus. Heutzutage an Menschen wie Wolfgang Düg oder Helmut Hosch, aber auch an dir und mir. Kurz gesagt, an allen Christen. Wir kommen nun zum dritten und letzten Predigtpunkt. Jesus wirkt außergewöhnlich. Wer bis jetzt dachte, dass es doch eigentlich keine Steigerung mehr möglich ist, wird im letzten Abschnitt des Textes sehen, doch, da geht noch was. Seit der Ankunft Jesu am See war die Menge zusammengeströmt. Sie bekam mit, wie der Jairus sich mit seiner Bitte vor die Füße Jesus geworfen hatte. Jesus ging mit ihr mit und die Menge wartete voller Spannung darauf, was Jesus wohl tun würde. Ob er der Tochter des Jairus tatsächlich die Hände auflege und es dann besser mit ihr würde. Auf diesem gemeinsamen Weg waren sie jedoch von der Frau mit dem Blutfluss unterbrochen worden, die Heilung von ihrer Plage fand, nachdem sie sein Gewand berührt hatte. Bestimmt lauschte die umstehende Menge noch atemlos dem Gespräch zwischen Jesus und der Frau, als es erneut zu einer Unterbrechung kam. Den weiteren Verlauf der Geschichte finden wir dann geschildert ab Vers 35 bis 43. Als Jesus noch so redete, kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge. Sie hatten sich offensichtlich durch die Menge zu Jesus vorgekämpft und sprachen: Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du weiter den Meister? Ja, was nun? Der gesunde Menschenverstand sagt uns, wenn jemand tot ist, kommt jede Hilfe zu spät. Soll Jesus jetzt überhaupt noch zum Hause des Jairus gehen? Macht das Sinn? Wäre er vielleicht früher gekommen, wer weiß. Aber nun? Jesus aber hörte mit an, was gesagt wurde. Es kann auch übersetzt werden, Jesus aber überhörte, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Hier haben wir das wieder. Jesus möchte sofort den Glauben des Jairus stärken. Er soll gar nicht erst in Verzweiflung geraten. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und dann trifft Jesus Vorkehrungen für sein weiteres Vorgehen. Er nahm drei seiner Jünger mit, Petrus, Jakobus und Johannes. Die anderen neun Jünger ließ er in der Menge zurück. Sie begaben sich nun auf direkten Wege zum Hause des Jairus. Als sie in das Haus des Vorstehers kamen, sah Jesus das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Verzweiflung pur. Verständlich. Da stirbt ein 12-jähriges Mädchen seinen Eltern weg. Wer kann in solcher Verzweiflung wirklich helfen? Das ist einfach nur bitter. Und dann ging Jesus hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Und die Leute drinnen verlachten ihn. Seien wir ehrlich, wir hätten auch gelacht. Mindestens, wenn wir nicht noch andere Dinge getan hätten. Doch Jesus trieb sie alle hinaus und nahm nur die Eltern und die drei Jünger mit sich und ging hinein, wo das Kind lag. Was mag jetzt in den Eltern und den Jüngern vorgegangen sein? Sollte Jesus das Mädchen wirklich wieder zum Leben erwecken, dann wäre das eine Sensation. Jesus ergreift das Kind bei der Hand und sagt etwas zu ihm. Er sprach: Talita cum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Jesus spricht also zwei Worte, mehr nicht. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Jesus macht das Unmögliche möglich. Sogleich, unmittelbar nachdem Jesus die Worte gesprochen hatte, stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Jesus wirkt einmalig, außergewöhnlich. Er kann dies tun, weil er der Sohn Gottes ist. Der mächtige Gott hat ihm die Vollmacht dazu gegeben. Jesus Christus besiegt den Tod, den Feind der Menschheit. Welcher Religionsstifter oder selbsternannte Wunderheiler kann denn da mithalten? Jesus steht außer Konkurrenz allen anderen gegenüber. Er handelt auch hier sichtbar vor den Augen der Eltern und der Jünger. Dieser Bericht soll sicherlich auch ein Hinweis sein auf die allgemeine Auferstehung der Toten, so wie Jesus beispielsweise im Johannesevangelium spricht. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Das ist die große berechtigte Hoffnung, die wir Christen haben. Nachdem Jesus das Mädchen auferweckt hatte, entsetzten sie sich sogleich über die Maßen. Es kann auch übersetzt werden, und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Das kann ich mir gut vorstellen. Da wäre ich auch ganz gerne dabei gewesen. Welch ein Gefühlschaos muss das bei den Eltern gewesen sein? Völlige Trauer, absolute Freude. Jesus hat ihnen ihre Tochter wieder lebendig zurückgegeben. Und er gebot ihnen dann dringend, dass niemand dies erfahren sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Jesus war nicht an der Zustimmung der Massen interessiert. Er hatte vielmehr einen Auftrag zu erfüllen. Und darauf muss ich jetzt zum Schluss noch kurz eingehen. Jesu Anliegen war nicht in erster Linie, Menschen gesund zu machen oder Geister auszutreiben. Jesus ist als der Sohn Gottes auf die Erde gesandt worden, damit er sich opfert, um die Sünden der vielen hinwegzunehmen. Jesus selbst sagt an einer Stelle: Die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Der amerikanische Evangelist Billy Graham hat 1993 in Essen unter anderem gesagt: Sünde ist schlimmer als AIDS. Daraufhin gab es unterschiedliche Reaktionen. Bei AIDS kann es Tage bis Monate nach der Ansteckung mit dem HIV-Virus zu einer akuten HIV-Erkrankung kommen. Der spätere Verlauf führt dann oft zum Ausbruch von AIDS. Die ausgeprägte AIDS-Erkrankung ist von Gewichtsabnahme, schweren Infekten und bestimmten Krebsarten gekennzeichnet. Sie verläuft chronisch und ist derzeit nicht heilbar. Hat Billy Graham recht? Ja, denn Sünde zerstört die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Ja, auch AIDS ist letztendlich eine Folge des Sündenfalls. Der Sündesold ist der Tod. Der ewige Tod, die Hölle. Jesus möchte aber den Menschen vor diesem ewigen Tod retten. Bekenne Jesus deine Sünden, glaube an ihn und du wirst leben. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Wir sind Zeuge geworden eines einzigartigen Tages. Obwohl sich der Bericht unseres Bibeltextes wohl sogar nur innerhalb höchstens weniger Stunden abgespielt hat. Wir haben erstens gesehen, dass Jesus sich um einzelne Personen kümmert. Er nimmt sich ihrer Nöte an. Jesus erquickt und trägt die Lasten. Jesus lässt den Einzelnen nicht allein. Des Weiteren konnten wir zweitens sehen, dass Jesus sichtbar handelt in aller Öffentlichkeit. Jesus heilt die Frau mit dem Blutfluss, er begleitet den Jairus und weckt schließlich seine Tochter auf. Doch Jesus verändert auch heute Menschen sichtbar. Sichtbar für andere. Wir haben gehört von Wolfgang Dück, Dietrich Bonhoeffer und Helmut Hosch. Jesus handelt sichtbar an dir und mir. Und wir durften drittens erleben, wie Jesus eine einmalige, außergewöhnliche Tat vollbringt, indem er die Tochter des Jairus zu neuem Leben erweckt. Jesus zeigt uns, dass er den Tod besiegt und der Sünde die Macht genommen hat. Ich möchte schließen mit einem Vers, der vom Beginn des Wirkens Jesu handelt. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Amen.